Digital Kompakt. Heute aus dem Bereich Selbstoptimierung mit deinem Moderator Joel Kaczmarek. Los geht's.
Hallo Leute, mein Name ist Joel Kaczmarek. Ich bin der Geschäftsführer von Digital Kompakt und heute mal wieder eine Folge, wo ich von einer erfolgreichen Person versuche zu lernen, was sie eigentlich so erfolgreich macht und wie sie eigentlich so durchs Leben wandelt, weil wenn man dahin kommt, wo auch die liebe Anna-Sophie Herken, mit der ich heute spreche, hingekommen ist, dann muss man bestimmt das ein oder andere auf dem Kasten haben. Und Anna hat einen super spannenden Background. Ich sag immer so scherzhaft, der Lebenslauf, den man uns in der Schule gesagt hat, der ideal wäre, den hat sie, glaube ich. Sie ist tätig als Business Division Head bei der Allianz Asset Management, war auf der University of Cambridge, war für die Weltbank tätig und noch einiges andere. Also schaut euch gerne mal auf ihrem LinkedIn-Profil um. Da gibt es spannende Dinge zu sehen. Und heute möchte ich mal lernen von ihr, wenn man gerade auch als Frau es schafft, so viel Erfolg zu erzielen auf allen möglichen Stationen und sich in solche Ebenen vorzudringen, was macht man dann eigentlich? Wie tickt man? Was für ein Verständnis von Erfolg hat man? Macht einen das eigentlich glücklich? Und vielleicht hängen wir auch nochmal eine Folge dran, wo sie uns mal so ein Stück weit mit durch ihren Arbeitstag nimmt. Aber liebe Anna, moin. That being said, schön, dass du da bist.
Ja, danke, dass ich da sein darf.
Ja, fangen wir nochmal ganz basic an. Normalerweise würde ich jetzt dich über deinen Job ausfragen, was du da so tust und wie du da hingekommen bist. Aber ich finde ganz spannend, mit Menschen wie dir eher darüber mal zu reden. Was bedeutet eigentlich Erfolg für dich? Wann würdest du dich als erfolgreich einordnen?
Ja, das ist gar nicht so einfach. Ich habe ja schon im Vorfeld gesagt, ich habe über so ganz viele Sachen gar nicht nachgedacht. Ich habe auch nie so drüber nachgedacht, wann bin ich erfolgreich und wann habe ich das geschafft, was ich schaffen wollte. Ich glaube, für mich ist Erfolg dann, wenn ich einfach gerne mache, was ich tue. Das mache ich im Beruf. Also ich gehe eigentlich fast jeden Morgen gerne ins Büro oder mein Homeoffice und freue mich eigentlich auf die Aufgaben, auf die Leute und habe auch das Gefühl, dass ich da irgendwie immer was anstoßen kann, also dass was passiert, dass ich irgendwie weiterkomme, dass ich da nicht sitze und nur irgendwie vor mich hin verwalte, sondern dass wirklich am Ende des Tages oder des Monats oder der Woche immer irgendwie was besser ist, was vorher vielleicht noch optimierungsbedürftig war.
Okay, also wäre so deine Definition von Erfolg einerseits was zu tun, was einen glücklich macht und andererseits einen Effekt zu sehen.
Genau. Und eben das mit anderen Leuten zu machen. Also es macht mir schon immer, ich habe echt tolle Kollegen und es so gemeinsam. Ja, als Experience klingt jetzt irgendwie eigentlich furchtbar, aber sozusagen, wir machen was zusammen und am Ende kommt was Gutes bei raus und wir sind da stolz drauf und freuen uns drüber.
Und die meisten Leute haben ja, wenn sie über Erfolg reden, irgendwie sowas wie Wachstum oder mehr Umsatz oder ich persönlich will mehr Geld erreichen oder einen Titel haben als so ein Thema. Hattest du das jemals in deinem Leben auch?
Nee, ich war immer sehr thematisch getrieben. Was ich aber auch, komischerweise habe ich gerade drüber nachgedacht, im Nachhinein auch gar nicht weiß, ob das so gut ist. Also ich habe dann so über meinem jüngeren Ich, ob ich mir raten würde, anders getrieben zu sein. Da dachte ich, vielleicht ist es gar nicht gut. Aber ich war immer sehr thematisch getrieben. Also bestimmte Themen weiterzubringen.
Aber muss man denn, um dahin zu kommen, wo du hingekommen bist, auch so einen gewissen Ehrgeiz mitbringen? Also bist du jemand, der kompetitiv ist, der ehrgeizig ist, der sich irgendwie in Wettbewerb stellt?
Na, ich bin ehrgeizig mit mir selber. Ich vergleiche mich jetzt nicht mit anderen und sage, ich will besser sein oder genauso gut wie X oder Y. Aber wenn mir was wichtig ist, dann will ich gut sein. Dann bin ich mit mir selber kompetitiv. Also auch in der Schule, wenn ein Fach mir wichtig war, da wollte ich dann eine Eins haben. Aber wenn ein Fach mir nicht wichtig war, war es mir auch nicht wichtig, eine Eins zu haben. Also, aber immer so ein bisschen so im Wettbewerb mit mir selber. Habe ich da was gelernt? Fühle ich mich gut genug? Ich glaube, ich bin da so mein eigener Wettbewerbspartner.
Und machst du das auch ein Stück weit an so Kennzahlen fest? Also wenn jetzt zum Beispiel die Allianz in ihrem Investmentgeschäft irgendwie, keine Ahnung, 2 Prozentpunkte weniger einfahren würde an Rendite, wärst du dann irgendwie weniger glücklich mit deinem Erfolg oder guckst du eher auf so andere Faktoren?
Nee, also ich gucke natürlich auf die Zahlen zwangsläufig und es ist wichtig, dass ich die irgendwie im Business erfülle. Aber so mein Erfolg und meine persönliche Zufriedenheit hängt, ich glaube, wenn ich denke, ich habe mein Bestes gegeben, dann bin ich zufrieden, auch selbst wenn vielleicht das Ergebnis gar nicht so gut ist. Aber es ist auch so ein bisschen dieses, wenn ich denke, so ich habe gekämpft, ich habe gelernt, ich habe getan und gemacht und dann bin ich eigentlich ganz zufrieden mit mir.
Und wenn du das jetzt mal so abgrenzen müsstest vom Thema Glück, also Glück nicht im Sinne von vierblättriges Kleeblatt oder du gewinnst im Lotto, sondern glücklich sein. Was bedeutet für dich glücklich sein im Vergleich zu erfolgreich sein?
Oh, das ist schwierig. Erfolg ist für mich immer, da denke ich sofort eher so an Beruf und gar nicht so an Privatleben. Erfolg finde ich wichtig und das macht mich auch zufrieden. Und dann habe ich immer wieder Glücksmomente, wenn was ganz Schwieriges irgendwie, also gerade meistens im Beruf bin ich glücklich, wenn irgendwas war, was ganz schwierig war und ich das geschafft habe. Aber um so richtig im Leben glücklich und dauerhaft zufrieden zu sein, braucht es dann eben die ganze private Dimension auch. Also Kinder gesund und glücklich, Familie funktioniert, Freunde. Also das ist für mich holistischer als jetzt nur so Erfolg im Beruf.
Und was ist es, was dich jenseits der Berufswelt dann glücklich macht? Also ist es die reine Gegenwart und das Zeitverbringen mit Familie und Freunden? Oder gibt es noch andere Elemente, wo du sagst, ein richtig glücklicher Tag ist, wenn?
Also klar, Familie, Kinder sind ganz wichtig und Freunde, aber auch so dieses einfach Zeit zu haben. Ich habe jetzt keine großen Hobbys, aber so einfach Zeit zu haben, nachzudenken, zu lesen. Und ich glaube, so dieser Aspekt Freiheit, also dass ich Freiheit habe, in meinem Leben auch mal Sachen zu machen, auf die ich Lust habe. Und oft ist es dann irgendwie auf dem Sofa zu liegen und irgendwas zu lesen. Aber zumindest habe ich die Freiheit und kann das genießen.
Und da sind wir ja bei einem anderen spannenden Thema, nämlich was ich immer so als den Preis des Erfolgs zusammenfasse. Weil viele Menschen wollen erfolgreich sein, fragen sich aber nicht, was man dafür eigentlich zahlt. Gibt es Dinge, mit denen du bezahlt hast, um dahin zu kommen, wo du heute bist?
Also wahrscheinlich habe ich nicht so viele Hobbys. Sport ist zu kurz gekommen und vielleicht auch bestimmte soziale Kontakte. Aber ich habe nicht so das Gefühl, dass ich ganz viel aufgeben oder verpassen musste. Und wenn ich zurückgucke, denke ich auch mal, dass es ja wahrscheinlich unterbewusste Entscheidungen sind, ne? Dass ich mich entschieden habe, dann vielleicht mehr in den Beruf zu investieren oder die Ausbildung, weil mir das aber auch Spaß gemacht hat. Also insofern finde ich das eine schwierige Frage.
Vielleicht fassen wir es mal anders, wenn wir mal drüber nachdenken, was so der Schlüssel deines Erfolgs ist. Also welche Investments sozusagen haben dich dahin gebracht, wo du bist? Gibt es so Merkmale, wo du sagst, wow, wenn ich dies, das oder jenes nicht gehabt oder gemacht hätte, wäre ich heute wahrscheinlich an einer signifikant anderen Stelle?
Also ich glaube, was für mich vorteilhaft war, ist, dass ich lerne super gerne. Ich bin total neugierig. Ich würde am liebsten ewig studieren neben dem Job. Ich überlege immer schon, was kann ich noch alles? Ich würde gerne ans MIT noch irgendwas oder nach Harvard. Ich bin total getrieben von Lernen und Neugier und ich glaube, das hilft. Also es hilft sowohl jetzt im Studium, aber auch im Job. Ich glaube, das hat geholfen. Ansonsten, wenn ich vielleicht andere Sachen anders gemacht hätte, wäre ich vielleicht auch weiter als jetzt. Also ich finde, das ist echt gar nicht so einfach. Das ist eine gute Frage. Also auf der Plusseite ist sicherlich, dass ich total wissens- und lerngetrieben bin. Ich glaube, das hat sicherlich nicht geschadet.
Und sagen wir mal so rum, es gibt so diesen schönen Spruch, den ich dann in solchen Podcasts auch manchmal zitiere. Je höher man kommt, desto schärfer die Messer. Also wenn man dahin kommen möchte, wo du möchtest, braucht man ja auch manchmal ein gewisses Maß an Ellenbogen. Ist dir das in deinem Leben auch so begegnet?
Das stimmt. Das ist in der Tat so, ne? Dass natürlich, klar, die Messer mehr oder spitzer werden. Ich selber bin da eher jemand, ich habe, glaube ich, keine starken Ellbogen im Einsatz gegen andere. Ich weiß, dass es so ist. Ich versuche, das halbwegs zu ignorieren und immer, vielleicht ist es auch eine Frauensache, eher so sachlich daran zu gehen und die Leute zu gewinnen und versuche, das zumindest halbwegs zu umgehen. Also was für mich keine Option wäre, wäre, mich da anzupassen. Da hätte ich keine Lust.
Aber also auch auf die Gefahr hin ist ja immer so ein schmaler Grat, wenn man solche Fragen stellt, dass man jetzt sexistisch rüberkommt. Hast du als Frau jemals mit Widerständen kämpfen müssen, um das zu erreichen, was du erreicht hast?
Du meinst jetzt von männlicher Seite oder von männlichen Vorgesetzten oder?
Vielleicht ja sogar von beiden. Also muss ja gar nicht.
Weniger jetzt von Einzelpersonen, dass da jetzt irgendwie sexistischer Vorgesetzter war, ist gar nicht. Aber sicherlich eher durch System, ne? Dass du, wenn du in Branchen bist, wo fast nur Männer sind und bist eine Frau mit kleinen Kindern, ist, glaube ich, so per System schon mal ganz viel an Vorgabe, was echt so suboptimal ist und wogegen du kämpfen musst und wo du immer wieder dich doppelt beweisen musst. Also das kenne ich auf jeden Fall.
Wie bist du damit umgegangen?
Ja, also am Anfang habe ich so den Klassiker, ne? Da hatte ich auch so Coachings, wo mir dann beigebracht wurde, dass ich mich wie so ein Mann benehmen muss und so. Habe ich dann ja 2 Jahre immer Hosen getragen und Zopf und solche Sachen. Und dann habe ich relativ schnell beschlossen, dass ich das komplett bekloppt finde und dass mir das viel zu viel Energie nimmt und dass ich bin, wie ich bin, und habe es dann versucht, auch teilweise offensiv entweder zu ignorieren oder auch gegen anzugehen. Also mich dann eigentlich null verändert und auch beschlossen, mich nicht anzupassen und da auch so ein bisschen gegen anzukämpfen.
Ich finde ja spannend auch immer, was so der Stallgeruch von jemandem ist. Und als ich mich mit dir mal unterhalten habe, hast du mir mal gesagt, du kommst aus total dem Hippie-Eck. Ist es wirklich so? Weil ich hätte gedacht, deine Eltern sind Ärzte oder Anwälte oder sowas.
Ich komme aus einer 68er-Familie. Also ich komme in der Tat aus einer Medizinerfamilie. Das schließt sich gar nicht aus. Aber eben schon so dieses klassische 68er. Und wir haben dann auch in so einer Art Kommunensiedlung gewohnt und sehr linkes Elternhaus. Anti-autoritär natürlich, wo wir die Wände bemalen durften. Und also ich glaube, das hat auch sehr geprägt im Positiven. Diese Angst vor Autoritäten, das kenne ich alles gar nicht.
Was für Werte wurden dir so vorgelebt? Oder was war auch die Quelle von Werten? Hat man das irgendwie aus sowas wie Religion geschöpft? Oder ging es da so ein bisschen um Haltung im gesellschaftlichen Sinne? Was ist dir da in die Hand gegeben worden?
Also religiös war mein Elternhaus überhaupt nicht. Aber klar, so dieses, ich sag mal, dieser Werteansatz, sozial zu sein, Menschenrechte. Also diese ganzen sozialen Werte. Also zum einen bin ich natürlich auf Demos aufgewachsen, wo wir dann gegen Aufrüstung, Nuklear, also das gab es ja diese klassischen Themen. Also das war alles ganz wichtig. Umwelt war wichtig, aber auch wirklich Ärmere zu unterstützen. Und also ich fand das als Kind teilweise gar nicht so toll, muss ich gestehen, weil dann auch so, weiß ich nicht, in Zeiten, wo ich dann lieber irgendwelche schicken Turnschuhe haben wollte, musste ich da mein Geld irgendwo nach Südamerika schicken. Also das war insofern eine positive Prägung, aber ich glaube, damals fand ich das teilweise gar nicht so toll.
Hat dich das irgendwie geprägt? Hat das irgendwie mit dir was gemacht, dass Materialismus bei dir was Wichtiges ist?
Nee, sicherlich habe ich mir von meinem ersten Gehalt habe ich mir dann irgendwie Markenturnschuhe gekauft, aber es hat relativ schnell aufgehört. Ich glaube, es hat mich eher geprägt, dass mir das bis heute nicht so wichtig ist und dass ich dieses soziale, dieses Mitdenken habe ich ganz stark.
Okay, also du bist jetzt nicht so der Porsche-Käufer, der, wenn er den ersten Erfolg hat, den Porsche liest und dann irgendwie.
Nee.
Okay.
Nee, gar nicht. Nee, das ist mir nicht richtig.
Spielt denn Geld bei dir irgendwie eine Rolle für Glück? Weil ich habe auch mal irgendwie, da gibt es jetzt die Studien zu, dass ab einem bestimmten Gehalt der Glücksfaktor von Geld sogar abnimmt, anstatt zunimmt. Wie ist es bei dir so?
Nee, also es sagt sich natürlich jetzt, ich bin in einer halbwegs komfortablen Situation. Ich glaube, solange ich mich halbwegs sicher, für mich ist Geld, glaube ich, Sicherheit. Also, dass ich so denke, das ist, ich muss keine Not leiden und wir leben gut, aber nicht im materialistischen Sinne oder im Luxussinne. Das ist auch überhaupt nicht mein Treiber. Ich glaube, sonst hätte ich auch lange nicht in den Branchen gearbeitet, in denen ich war ja nicht immer in der Finanzwelt.
Und wenn du jetzt aber mal dich so zurückerinnerst an deine Karriere, ich finde, Erfolg hat ja oft auch damit zu tun, sich gut verkaufen zu können. War das was du betreiben musstest? Also musste sich jemand in deiner Rolle, der irgendwie aus einem 68er Haushalt kommt, der in eine männerdominierte Branche geht wie die Versicherungswelt, musstest du da irgendwie lauter auftreten als andere?
Ich habe es nicht getan. Ich musste dieses sich selbst verkaufen erst lernen. Das fällt mir auch immer noch schwer. Nee, das wahrscheinlich hätte man es machen müssen. Ich habe es nicht getan, aber eher, weil ich es auch nicht mochte. Als Tipp weiß ich nicht. Also wahrscheinlich müsste man es machen, wenn man mit dem Background und auch als Frau. Trotzdem freue ich mich über jede Frau, die das nicht macht, weil ich das eigentlich ganz unsympathisch finde und auch über jeden Mann im Übrigen.
Aber vielleicht kann man das ja auch mal so ein Stück weit übertragen auf die Frage, was so Leadership Principles sind oder also Führungsprinzipien, denen du anhängst. Auf was legst du denn Wert, wenn du das in deiner Firma auch einbringst?
Also ich bin überhaupt kein Freund von Hierarchien. Manchmal denke ich auch, ist das auch so die Prägung meiner schwedischen Familienseite. Also ich finde so dieses, es gibt hier ganze Begriffe mit Coaching und also, dass man eher versucht, der Coach als Leader zu sein. Ich finde es ganz wichtig, dass ich mit meinem Team sehr gleichberechtigt arbeite, viel Freiraum lasse und eigentlich eher so uns wirklich als Team sehe und versuche da auch wirklich extrem viel Freiraum, also geistig auch zu lassen. Und ich glaube, das ist auch ein Vorteil gewesen. Ich bin ja ganz oft in meinen Job so von außen gekommen, in ganz fremde Branchen. Also zum Beispiel jetzt auch in die Allianz bin ich ja reingekommen von außen, ohne dass ich vorher in der Versicherung tätig war. Und ich glaube, das prägt einen ganz positiv als Leader, weil du natürlich sofort weißt, du bist so auf dein Team angewiesen und auf deren Know-how, dass ich glaube, das macht dich zu einer guten Führungskraft.
Und was sind auch so weitere Elemente? Oder eigentlich Nachfrage dazu eher. Wie ist es mit Vertrauen? Schenkst du das sehr schnell und bist du ein sehr vertrauensvoller Mensch oder bist du eher jemand, wo man sich das ein bisschen erarbeiten muss?
Ja, ich bin, also bei mir ist immer so die Grundannahme, ich vertraue, es sei denn, du machst was. Was in diesen ganzen Tests, die man ja auch dann immer wieder machen muss, oft auch eher ein bisschen zu ausgeprägt ist, vielleicht auch gar nicht so vorteilhaft für die Branche. Ich habe da auch viel drüber nachgedacht, ob ich das ändern soll, aber ich dachte, A, kann ich es nicht ändern und B, eigentlich gehe ich ganz gern so durch die Welt. Ich glaube, man gewinnt mehr, als dass man verliert, wenn man vielleicht auch mal dann zu viel vertraut.
Wie gehst du denn aber um, wenn dein Vertrauen enttäuscht wird oder wenn jemand einen Fehler macht? Was ist dann so deine Haltung?
Das kommt natürlich immer darauf an, wer das ist, in welchem Kontext, was für ein Fehler. Aber grundsätzlich, also ich höre mir Fehler an, ich höre mir Erklärungen an. Ich bin da sicherlich auch eher ein verzeihender Mensch. Kommt, wie gesagt, echt immer auf den Kontext an. Ne? Also und auch wie oft und wie stark und was das für ein Fehler war.
Ja, oder vielleicht auch ob mit boshafter Absicht, aus Inkompetenz oder aus Pech oder so, ne?
Ja, genau, genau. Ja, also Pech und Inkompetenz, das ist ja was ganz anderes. Und bei Boshaftigkeit, auch da muss man hingucken, wobei ich schon immer mehr denke, dass man so Grundstrukturen in Menschen nicht ändern kann und da dann auch nochmal hingucken muss.
Hast du selbst in deinem Leben denn sowas wie Mentorinnen gehabt? Oder also männlich wie weiblich? Und vielleicht hast du ja auch sowas, wo du sagen kannst, das und das habe ich daraus gelernt?
Ich hatte keine Mentoren. Aber ich hatte Vorbilder, also ich hatte gute Vorgesetzte, also männlich und weiblich, die ich echt richtig gut fand. Also menschlich und die super klug waren und wo ich, also A, haben die mir Feedback gegeben, was immer hilfreich war und wo ich mir einfach angeguckt habe, was ich gut an denen finde und versucht habe, das auch so aufzunehmen.
Und was wären da so typische Merkmale gewesen, wenn du das mal so Revue passieren lässt?
Na, eben auch Vorgesetzte, die viel Vertrauen geschenkt haben. Also sowohl menschlich als auch in der Sache. Also ich habe fast immer Vorgesetzte gehabt, die dann, obwohl ich teilweise komplett neu war, keine Ahnung hatte, mir schwierige Sachen zugetraut haben. So eher so, ich erkläre es dir kurz, aber ich vertraue dir und komm, wenn du Fragen hast. Finde ich sehr wichtig, die eben auch in der Tat Fehler verziehen haben und neue Chancen gegeben haben. Die waren auch fast alle immer so super smart. Also auch so, dass ich dachte, wow, also wenn die was sagen, das ist echt, hat Hand und Fuß. Die haben wenig geredet oder wenig gesagt und sich wenig eingemischt. Aber wenn, dann war das echt extrem hilfreich. Und das fand ich irgendwie gut. Die haben viel Raum gegeben.
Gibt es eigentlich so einen Archetypus, wenn man auf den Ebenen fliegt, auf denen du fliegst, wie die Menschen so ticken? Also was die für einen Background haben oder was die gelernt haben oder was die so für Character-Traits haben oder solche Dinge?
Oh Gott, da gibt es bestimmt ganz viele Studien zu, keine Ahnung. Also ich glaube, es hat mit der Branche auch zu tun, aber das vermute ich jetzt aus dem Bauch raus. Wahrscheinlich haben Leute, die in einer, weiß ich nicht, in bestimmter Werbebranche erfolgreich sind, vielleicht sind die anders als Leute meiner Branche, ich weiß es nicht. Wenn ich jetzt mein Umfeld betrachte, würde ich sagen, wirklich unterschiedlich. Ganz unterschiedlich. Also auch von Leadership Skills, so Leute, wo ich dann denke, geht gar nicht oder würde ich nicht machen, die aber vielleicht da irgendwo in anderen Bereichen genauso sind, wie man sein muss. Ich sehe da keinen roten Faden. Aber sag du es mir, gibt's das? Weiß ich nicht. Gibt's da Studien zu?
Na, das Einzige, was mir so in den Kopf kommt, dass man ja immer diesen urbanen Mythos hört, dass Menschen, die zu psychopathischen oder soziopathischen Charakterzügen neigen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass die weit oben rangieren, sehr, sehr hoch ist, weil sie quasi sich gegen andere Leute durchsetzen können. Das wäre sowas.
Ich bin da noch nicht hoch genug, die habe ich einfach nicht getroffen. Also ich finde eigentlich so die meisten, die ich kenne, da kann man sagen, so der eine ist vielleicht eher Mikromanager als der andere, aber so psychopathisch wirken die jetzt eigentlich alle nicht. Aber keine Ahnung.
Aber du weißt ja gerade in der Finanzbranche, was ich meine, so dieses Wolf of Wall Street-Ding, was man auch so ein bisschen da,
ja,
ne,
ja.
So. Oder andererseits, also wenn man jetzt sich mal sowas wie From Good to Great durchliest, ja, da ist ja so dieses typische Beispiel, ein guter Leader ist irgendwie ein Ackergaul und kein Zirkuspferd. Also er kann gut flügen und macht keine Kunststücke. Also eigentlich das, was du gerade beschrieben hast, Leute, die also in den Spiegel gucken bei Fehlern und aus dem Fenster auf die Produktionshalle sozusagen, also auf ihr Team, wenn was gut gelaufen ist und nicht umgekehrt. Weißt du, was ich meine? Und das wäre so, man denkt immer, oben sind die Leute, die in den Spiegel gucken, wenn es geil läuft und auf das Team, wenn es kacke läuft. Dabei ist es eigentlich bei den Top-Leuten eher genau umgedreht. War das bei dir auch so?
Ja, weiß ich nicht. Das kann ich gar nicht so sagen. Aber ich kann jetzt so sagen, wenn ich mir mein Umfeld angucke mit Leuten in Leadership-Positionen, da habe ich jetzt mehr Leute, wo ich sagen kann, dass ich die wirklich gut finde oder toll finde, weil das ganz schlaue, tolle Persönlichkeiten sind, die sich unglaublich stark zurücknehmen und eben gerade so bei Erfolg ihr Team nach vorne stellen. Und aber auch kein Problem damit haben, wenn was schief läuft, zu sagen, so hätte ich sehen müssen, ich bin sozusagen, ist mein Fehler und ich arbeite dran. Da habe ich wirklich eher positive Erfahrungen.
Wie ist das eigentlich bei dir? Führst du eher oder managst du eher?
Ich glaube, ich führe eher.
Und bist du mehr ein Künstlertyp oder bist du mehr ein strukturierter Typ?
Beides, komischerweise. In diesem ganzen Psychotest kommt immer raus, dass ich sehr kreativ bin und ich bin auch sicherlich eher, also ich habe ganz schnell ganz viele Ideen und das wird dann wahrscheinlich auch anstrengend manchmal fürs Umfeld. So dieses, man so merkt, dass im Gehirn ganz viel tickert und dann irgendwelche Sachen rausspringen, die auch nicht so organisiert sind. Aber ich sag mal, im Projektmanagement, im Abarbeiten, im Sachen angehen, bin ich dann doch recht organisiert.
Ist man wahrscheinlich in deinen Ebenen auch ein bisschen qua Umfeld. Du musst wahrscheinlich organisiert sein, komm mal damit, ne?
Ja, vielleicht ist es aber auch gerade so als Kompensation für, dass da manchmal auch zu viele Ideen sind. Also ich merke, dass wenn es dann zu viel wird im Kopf, dann fange ich an, irgendwelche Oldschool-Listen zu führen, um so ein bisschen wieder Herr meiner Lage zu werden.
Und sag mal, wenn man sich so deine Ausbildung anguckt, also deine Eltern waren beide Ärzte, hast du gesagt, ne?
Nee, mein Vater war Medizinprofessor und meine Mutter war Lehrerin an der schwedischen Schule und Übersetzerin.
Also deine Mutter ist schwedisch und dein Vater ist deutsch?
Genau.
Hast du Geschwister noch als Kind?
Ja, ich habe noch eine kleinere Schwester.
Okay. Merkt man dann so diese typischen Strukturen, dass man immer sagt, die Ältere ist so und die Jüngere ist so?
Ich glaube, ja. Also meine Schwester ist, also die ist super. Wir sind uns, glaube ich, in vielen Dingen sehr ähnlich. Sie ist eher künstlerisch, also auch von der Arbeit her. Und ich war sicherlich so die immer so wie geschnitten Brot, gut in der Schule, gut im Sport, kein Quatsch gemacht. Also meine Schwester war jetzt auch okay, aber die war sicherlich eher so die mir ausgebrochen ist. Und ich war so die strebsame Erstgeborene.
Und sag mal, wenn man sich jetzt mal so alleine mal deinen universitären Background anguckt, also da findet man irgendwie, du warst mal in Yale, hast da Sachen gemacht, du warst in der Sorbonne mal für ein Jahr, du warst an der Universität degli Studi di Perugia, du warst in Bordeaux mal für eine Weile, du hast an der FU in Berlin was gemacht, du hast in der American University Washington College of Law warst du aktiv, dann natürlich Cambridge, wie ich es gesagt habe, und ich habe noch irgendwie ein, zwei weitere Stationen, die ich jetzt nicht genannt habe. Und auch wenn man deinen Job sich so anguckt, dann hat man irgendwie Washington und Michigan und New York und dies und das und jenes. Bist du so ein rastloser Typ?
Nö, gar nicht. Ich glaube, ich bin wirklich so wissensgetrieben. Also die ganzen Studienaufenthalte, das ist so, hat sich so nacheinander ergeben. Also ich würde sagen, das ist alles sozusagen im grünen Bereich, außer dass ich viel im Ausland war. Und ich bin ansonsten auch, wie gesagt, bei den Jobs, ich baue gerne auf, ich kreiere gerne was und bin da sicherlich getrieben. Also nicht rastlos, aber so, dass wenn dann, was ich, also ich 5 Jahre habe ich eine Uni geleitet und wir sind durch so einen Strategieprozess gegangen. Und als er dann durch war und alles umgesetzt war, dann ist es schon so, dass ich auch denke, so was kommt jetzt? Also ich glaube, ich bin jetzt nicht so der Verwalter. Es gibt ja Leute, die finden es ganz toll, ihr Leben lang dann eine Sache zu machen. Und ich weiß, ich bin ja Juristin und einer meiner ersten Jobs war in so einer Großkanzlei. Und da habe ich im Bereich Merger Acquisition dann angefangen. Und da weiß nicht, wie ich da saß, schon nach 2 Wochen und dachte, das soll ich jetzt machen? Irgendwie 40 Jahre? Eine Sache. Und dann bin ich immer mal der Super-Experte und schreibe einen Kommentar dazu, den kein Mensch lesen will. Also das hat mich schon immer so ein bisschen erschreckt. Gleichzeitig habe ich vollen Respekt vor diesen Leuten, die so sind. Aber ich glaube, man muss wahrscheinlich irgendwann mal so feststellen, was für ein Typ ist man. Und das muss ich auch erstmal so rausfinden. Also das wusste ich auch nicht sofort.
Ich frage ja Führungskräfte auch immer gerne, ob sie sich Sorgen machen. Weil gerade wenn man wie du so einen anwaltlichen Background hast, Anwälte sind ja oft in so einer Rolle, dass die für ihre Klienten, Mandanten irgendwie Risiken abwägen müssen. Ist es bei dir so, dass du öfters auch mal Sorgen hast und dir über Dinge Gedanken machst oder bist du davon befreit?
Also ich nenne das immer so angelsächsisch. Ich bin immer eher wahrscheinlich zu leicht zu begeistern. Also so dieses Typische, was du immer an mir, also it's terrific. Also ich bin immer erstmal, wenn du mit einer Idee kommst, egal wie Banane die ist, würde ich wahrscheinlich erstmal sagen, oh, ist ja toll. So. Also ich glaube, das ist so mein Grundansatz und wo ich dann manchmal auch im Umfeld ganz gut finde, dass ich dann Leute um mich rum habe, die dann sagen, hast du mal über das und das nachgedacht? Also ich glaube, so vom Grundtypus bin ich eher der, ich finde immer erstmal alles, ich sehe so die Risiken dann erst auf zweiter Ebene. Ich habe natürlich Sachen, wo ich meine, aber eher so im Privaten, ne? Also so, geht's den Kindern gut oder also so die spürbareren Dinge, aber jetzt nicht so im Job und grundsätzlich.
Wie viele Kinder hast du?
2.
Darf man fragen, wie alt die sind?
Ja klar, 12 und 14. Also Teenager.
Ich glaube, viele, also gerade Frauen hören dir jetzt auch zu und fragen sich, wie hast du das denn hingekriegt, beruflich so erfolgreich zu sein und dann auch noch 2 Kinder und jetzt auch mit Teenager, mit Pubertät, da geht auch nochmal die Post ab, das alles zu handeln.
Ja, ich habe gerade gesagt, ich sitze hier im Zockerzimmer von meinem Sohn. Ich habe nur begrenzten Zeit, wo ich sitzen darf. Nein, also ich glaube, was geholfen hat, ist zum einen, dass ich ja, wie gesagt, meine Familie zum Teil zumindest aus Schweden kommt und bei uns die Frauen immer alle gearbeitet haben. Also auch meine deutschen Großmütter und so waren immer alle voll berufstätig. Also ich habe mir nicht so viel Gedanken gemacht. Ich habe ja mein erstes Kind bekommen, als ich in den USA gearbeitet habe, bei der Weltbank in Washington. Und da ist es ja auch völlig normal, dass man irgendwie voll arbeitet, Kinder bekommt und das ist ja gar kein Thema. Und das zweite Kind, meine Tochter, ist dann in London sozusagen zur Welt gekommen oder hier zur Welt gekommen, aber als ich in London gearbeitet habe. Und ich glaube, dass ich mir echt ganz wenig Gedanken darüber gemacht habe und dass das ein totaler Segen ist, wenn ich das jetzt so vergleiche mit deutschem Umfeld. Aber ich bin sicherlich auch da sehr pragmatisch und habe da jetzt auch, so wie gesagt, auch nicht so große, das heißt Ansprüche, aber es war auch so, ich dachte, solange das immer alles halbwegs funktioniert zusammen und wir alle glücklich und zufrieden sind, dann ist es gut. Und da ist sicherlich eher was, wo ich manchmal im Nachhinein denke, ach naja, meine Kinder haben jetzt nicht alle Hobbys ausleben dürfen, weil ich die nicht rumfahren konnte oder so. Aber im Moment ist es eben einfach so. Ich glaube, es funktioniert trotzdem ganz gut.
Sind deine Kinder viel gereist mit dir, als sie klein waren?
Ja, also ich war ja früher, ich bin dann ja auch noch teilweise noch nach Cambridge gependelt und da hatte ich immer, da war mein Sohn 1 und meine Tochter gerade geboren und die habe ich dann immer mitgenommen und also da, doch, die sind relativ viel rumgekommen.
Macht es was mit Kindern? Das interessiert mich immer persönlich. Ich frage mich immer, ich habe neulich einen Bekannten getroffen, auch einen Podcaster, der meinte, ey, ich bin, bis ich 20 war, mehr auf der Welt rumgereist als ein Bekannter von mir in seinem ganzen Leben irgendwie, ja? Und das macht ja was mit Leuten, habe ich mal den Eindruck, dass die dann sich schwerer tun, Bindung zu anderen Menschen einzugehen, dass die einfach, also es muss ja gar nicht schlimm sein, ne? Sondern es ist ja manchmal auch einfach so, dass die dann so eine Haltung haben, ja, Freunde kommen und Freunde gehen, ist halt ein Abschnitt, der ist vorbei, jetzt widme ich mich einem neuen. Beobachtest du sowas auch?
Na, ich meine, die Kinder haben ja relativ stabil sozusagen ihr Leben. Also wir hatten ja wirklich dann immer konkrete Lebensmittelpunkte. Das beobachte ich nicht. Also ich finde im Positiven eher, dass sie, glaube ich, sehr aufgeschlossen sind, so der Welt und anderen Menschen gegenüber. ansonsten haben die einfach überhaupt keine Lust mehr auf Reisen. Also wenn wir über Ferien diskutieren und ich dann wieder mit irgendwelchen tollen Ideen von durch Japan fahren oder irgendwas komme.
Oh, da will ich auch hin. Oh,
ja, ja. Da war ich noch nie. Dann kommen meine Kinder, rümpfen dann nur gelangweilt die Nase an. Die wollen am liebsten zu Hause sein und mit ihren Freunden. Also das ist eher so. Ich glaube, die sind versorgt mit Reisen. Erstmal für die nächsten Jahre.
Na, dann kommst du bei meiner Familie mit, dann nehmen wir dich mit, wir wollen auch hin, aber man kann ja leider nicht rein. Ja. Das ist ganz lustig, heute war ich gerade in so einem Japan-Laden und habe dann eine Sojasauce zurückgegeben, die ich gekauft habe, gesagt, hier gucken Sie mal, die ist abgelaufen, dann habe ich beigebracht bekommen, nee, in Japan werden die Haltbarkeitsdaten von links nach rechts gelesen, nicht wie bei uns von nee, andersrum, rechts nach links. Naja, gut, kleiner Ausflug.
Ja, aber in Japan komme ich mit euch mit.
Sehr gut. Erzähl nochmal eigentlich, weil auch so ein Thema, was mich viel beschäftigt, das Treffen von Entscheidungen. Weil ich glaube, was viele Menschen vielleicht davon abhält, erfolgreich zu sein, ist oft auch, dass sie keine Entscheidung treffen, sich schwer tun, Entscheidungen zu treffen. Wie ist es bei dir?
Nee, ich entscheide gerne. Ich habe auch kein Thema, auch Entscheidungen zu treffen, wenn, sag ich mal, ein relativ hohes Maß an Ungewissheit ist. Ich habe, also im Beruflichen ist natürlich was anderes. Also privat, glaube ich, entscheide ich sehr, auch teilweise ein bisschen zu schnell. Im Beruf gucke ich natürlich allein durch meine Branche natürlich alle Fakten und Zahlen an, aber ich habe relativ wenig Scheu, Entscheidungen zu treffen, auch wenn da noch ein großer, sag mal, großer Dunkelbereich ist. Ich will natürlich gute Entscheidungen treffen, aber ich sehe es jetzt nicht als Riesenproblem oder als Gesichtsverlust, wenn ich mal was falsch entscheide. Also natürlich jetzt gesetzt den Rahmen, dass ich damit jetzt nicht beruflich irgendwelche Schäden anrichte oder so. Das ist, glaube ich, auch so ein Risikokultur-Ding. Also, dass ich eher vielleicht aus einer Risikokultur komme, wo man sagt, man entscheidet lieber schneller und hat eine große Chance, auch was Gutes zu entscheiden, als immer nur Sorge zu haben, dass vielleicht irgendwie doch was falsch sein könnte.
Hast du denn ein Modell, nachdem du Entscheidungen triffst? Also gehst du bestimmte Schritte durch oder hast du ein Raster oder holst du dir Rat ein? Irgendwas in der Art?
Na, im Beruf, ich bin schon jemand, der natürlich, also ich mag schon ganz gern, sag ich mal, Fakten an eigenem Background. Also jetzt so aus dem Bauch raus fühle ich mich nicht wohl und rede auch viel mit Menschen. Es kommt ja allein dadurch, dass ich oft in Organisationen bin, wo ich gar nicht so als die Top-Expertin reingekommen bin. Also ich höre mir natürlich dann viel verschiedene Meinungen an und versuche mir da so ein Bild rauszumachen.
Und ich finde, ein Faktor dabei ist ja auch oft das Thema Komplexität. Wie gehst du denn mit Komplexität um? Weil manchmal ist es ja nicht so, dass du eine Entscheidung vor der Nase hast und siehst, alles klar, jetzt passiert mit 40%iger Wahrscheinlichkeit dies und mit 60% das, sondern es ist ja total grau und weder schwarz noch weiß. Wie löst du dann Komplexität auf?
Na, ich liebe ja Komplexität. Das ist immer mein Spruch. Ja, ich glaube, das ist so der Vorteil, wenn man so viel verschiedene Sachen gemacht hat. Also ich würde mal sagen, ich bin sicherlich eher jemand, der ganz viel Schnittstellen sieht und versucht zusammenzubringen. Mir macht das total Spaß, so ein bisschen so wie Puzzle legen. Also mich triggert das eher im Positiven und ja, ist eher was ich gerne mag, das so zu versuchen, so auseinander zu fisseln und wieder zusammenzulegen und dann zu gucken, was sozusagen der richtige Schritt ist.
Machst du sowas eigentlich mal alleine, auch Entscheidungen treffen oder beziehst du da Menschen im beruflichen Kontext jetzt mit ein?
Nee, also ich beziehe mal andere mit ein. Also in der Regel, ich beziehe die Leute vorher mit ein und dann treffe ich schon eine Entscheidung oder beziehe die Leute weitgehend ein. Aber wie gesagt, auch da wieder, weil ich ja oft sozusagen in Jobs gekommen bin, wo ich reinkam, wo es Leute gab, die seit 30 Jahren da Experten sind und ich war der Newcomer in der Branche. Insofern hat es oft geholfen, dass ich, glaube ich, Sachen gesehen habe, die für die Entscheidung wichtig waren, die die anderen gar nicht mehr gesehen haben, weil die schon so diesen Expertenblick hatten und ich kam da frisch rein und gleichzeitig musste ich natürlich auch mal hören, was die so Wichtiges zu sagen haben. Also insofern, es ergibt sich, wenn man in Jobs geht, wenn man salopp gesagt keine Ahnung hat oder kein Experte vorher war, glaube ich, wird man ein ganz guter Teamplayer auch bei Entscheidungen.
Bist du denn ein Mensch, der sich Ziele setzt, also sowohl beruflich als auch privat? Oder also beruflich wird es wahrscheinlich nicht ausbleiben qua Organisation, aber bist du eher ein Zieletyp oder bist du eher ein Opportunitätstyp?
Ein Opportunitätstyp. Also genau. Also wenn wir jetzt mal so die Basic-Ziele weglassen und lieber sagen, okay, dass man so seine Sachen erledigt, die man so machen will. Nee, ich bin eher Opportunitätstyp.
Und es funktioniert, ich bin auch so und ich jammer immer dann, dass ich denke, oh Gott, ich werde nie konzerntauglich sein. Oder
ja, aber du machst ja was Vernünftiges. Man muss ja nicht konzerntauglich sein. Ich weiß nicht, ich denke immer, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich denke dann immer, das Wichtigste habe ich geschafft. Ich habe zwei tolle Kinder. Ich habe einen Beruf, der mir echt Spaß macht. Ich habe nette Freunde und ich kann von meinem Beruf gut leben und ich sehe ganz viel und es ist eigentlich so, dass ich immer denke, ich bin eigentlich da, wo ich gerade bin, ganz gut aufgehoben. Aber weiß nicht, ist das unambitioniert vielleicht?
Ich weiß es nicht. Ich habe irgendwie einen Freund, der auch irgendwie eine Frau hat und dann erzählte der mir mal bei irgendeiner Gelegenheit, wo wir zusammen unterwegs waren, also ist auch ein Unternehmer, und da meinte er so, ja, meine Frau und ich, wir haben Wochenziele, Monatsziele, Quartalsziele, Jahresziele, 5-Jahresziele und 10-Jahresziele, sowohl privat als auch beruflich.
Nein.
Und ich habe den angeguckt und habe aber nur Mitleid empfunden, ja.
So. Wie sieht so ein Ziel dann aus?
Tja, weiß ich gar nicht. Also wahrscheinlich, beim Privaten ist ja die Frage, ne? Wahrscheinlich Länder mal gesehen haben oder die Wohnung vergrößern oder...
So Bucketlist oder irgendwie.
Ich habe es nicht mal gefragt, ehrlich gesagt, weil es mich so abgeturnt hat persönlich.
Ja, also, persönlich finde ich ganz interessant.
Ja, ich meine, ich will es gar nicht bewerten. Jetzt ist für ihn vollkommen okay. Für mich nur ist es irgendwie so, dass ich mich da eingeengt fühle. Könnte ich gar nicht atmen, wie so ein Metall.
Nee, und das ist, glaube ich, auch, du hattest ja eingangs nach Erfolg gefragt. Und ich glaube ja, dass so dieses manchmal mit so einem gewissen Anteil an opportunistischem oder sich der Welt öffnen, durch das Leben gehen, glaube ich, auch ein Teil des Erfolgs ist, weil ich glaube, wenn man sich so festbeißt an Zielen, dass man ja auch viel eher mal, dann ändert man den Weg nicht und kämpft an irgendwas, was man vielleicht nicht erreichen kann. Und ich glaube, dass zu viel Ziel und zu viel Wegvorgabe gar nicht förderlich ist für das, was auch immer wir Erfolg nennen.
Was machst du denn eigentlich in Situationen, wo, wenn wir drüber reden, wo man hin will, wo du vielleicht links rum willst und jemand anders rechts rum? Also sprich Konflikte, in Konfliktsituationen. Wie gehst du mit sowas um?
Auch wieder im beruflichen Kontext, weil es ja immer schon wieder ein Unterschied ist, obwohl privat habe ich kaum.
Aber erzähl mal, vielleicht wäre immer interessant, die Unterschiede kennenzulernen, ja?
Ja, ich überlege gerade. Also Kinder klammere ich jetzt mal aus. Da willst du nicht dabei sein. Also im Privaten bin ich, glaube ich, sehr konfliktscheu. Ich bin, glaube ich, tendenziell sowieso eher ein bisschen nicht konfliktscheu, aber ich bin kein Fan von Konflikten. Im Privaten bin ich, glaube ich, sehr nachgiebig. Im Beruflichen, es kommt drauf an. Also ich würde mal sagen, ich versuche den Konflikt aufzulösen und zu gucken, worum es geht. Also es ist ja so dieses typische, dieses Eisberg-Ding. Das habe ich inzwischen ja auch gelernt, dass es ja oft dann um andere Dinge geht, als eben die man sich streitet. Also ich bin da schon relativ hartnäckig zu verstehen, wieso ich nach A und der andere nach B will und ob wir wirklich unterschiedlich gehen wollen oder ob da was anderes hinterliegt und versuche das aufzulösen. Ich bin in der Sache sicherlich eher nachgiebiger Typ.
Ich frage sonst auch immer gerne nach Derailern, also Dinge, die einen selbst aus der Fassung bringen. Was regt dich so richtig auf? Was ist bei dir? Was muss man tun? Oder wenn was passiert, wann gehst du an die Decke?
Mich zu triggern. Da gibt es doch die schönen Tests, die man immer machen muss, so Derailer-Tests.
Ah, echt? Hast du schon mal gemacht? Ich noch gar nicht. Oh.
Naja, es gibt auch so Derailer-Tests. Ich habe gerade den Namen Hogan irgendwas.
Ja, Hogan Assessment. Ja.
Ja, genau, Hogan Assessment. Also ich glaube, um mich so richtig aus meiner Fassung zu bringen, so stoisch, bürokratisch, administrativ, so irgendwie unflexibel nach vorne preschen und weiß ich nicht, und mich da reinzwängen. Das da derail ich vielleicht. Nicht vielleicht, wahrscheinlich.
Okay. Noch was anderes?
Wenn es wenig um die Sache geht, also wenn es nur um, was du auch am Anfang, so dieses politische Eitelkeiten, da bin ich, das kann ich auch nur begrenzt ertragen.
Und was machst du, wenn dir sowas passiert, um wieder in Balance zu kommen? Also wie kommst du zurück in deine Mitte?
Also Meditation habe ich so oft versucht, das hat mich noch nicht in die Mitte zurückkatapultiert. Ich bleibe dran, hartnäckig, aber das hilft mir noch nicht. Also meist aus der Situation gehen und einmal drüber schlafen und einfach so innerlich Abstand davon nehmen.
Sport?
Ja, Sport mache ich, aber ist eher was, wo ich mich noch hinzwänge. Also was heißt denn? Also es ist nicht so, dass ich denke, ja, jetzt gehe ich laufen und alles wird gut, sondern jetzt muss ich auch noch laufen gehen, damit es wieder gut wird. Also
ich meine, du hast ja auch erzählt, dass du ein Mensch bist, der gerne lernt. Also nach Cambridge, Sorbonne und Co. sind jetzt auch noch MIT und Harvard auf deiner Liste.
Ja, mal gucken.
Wie machst du das denn gerade on the job? Also wie lernst du denn noch momentan dazu, jetzt mal außerhalb von irgendwelchen Coachings, die dir vielleicht bei der Allianz irgendwie begegnen?
Na, ich habe ja zum einen, dass ich meistens Jobs gemacht habe, wo ich wirklich ja neu in der Organisation war und neu in der Materie, in der Industrie. Also wenn du zum Beispiel jetzt Versicherung nimmst, ist mega komplex, ist total schwierig, wirklich Versicherung zu verstehen, was dahinter steckt. Habe ich das Gefühl, ich lerne ja in dem Job einfach eigentlich täglich. Und ich habe ja auch Jobs, die dann immer breiter werden, wo eigentlich immer was dazukommt. Und dann mache ich mehr Schiene oder Nachhaltigkeit. Also insofern bin ich da eigentlich voll ausgelastet. Und was ich jetzt im Frühjahr gemacht habe, zum Beispiel, das war jetzt von Yale gesagt, einfach da auch nochmal so, weißt du, so Executive-Kurse, so ein Abschluss, da ging es so um Sustainable Investing. Also ich versuche da, also außerhalb des Jobs auch immer noch irgendwie zu lernen.
Spannend. Wollen wir eigentlich mal so einen typischen Tag von dir durchdeklinieren, dass wir auch mal lernen, wie du dich selber organisierst?
Okay, Homeoffice oder Office? Ich muss gerade überlegen, welchen wir nehmen sollten.
Gibt es denn bei dir den typischen Tag?
Nee, aber es gibt wahrscheinlich halbwegs, also vielleicht eine Struktur, die man so verallgemeinern kann. Wobei es bei mir natürlich so ist, dass ich, dadurch, dass ich pendele, im jetzigen Job, habe ich ja meistens, wenn ich im Büro bin, bin ich in München. Da habe ich dann sozusagen das Familien-Setup, die Kinder nicht. Also dieser ganze Stress, das habe ich natürlich jetzt im Homeoffice, aber so dieses morgens noch Möhrchenschnitzel machen, Butterbrote schmieren, irgendwelche Sportsachen zusammensuchen und Job, also das ist bei mir durch die Konstellation so ein bisschen entzerrt.
Muss man sich das so vorstellen, dass du dann irgendwie Montag runterfährst und Freitag wieder hoch?
Also vor der Pandemie bin ich montags hin und dann entweder Mittwochabend oder Donnerstag zurück, je nachdem. Da ich das sehe, natürlich viel mit USA und auch China arbeite, konnte ich schon immer recht viel von zu Hause arbeiten.
Und währenddessen waren sozusagen Kids durch Papa versorgt und du hast dann vollen Fokus auf Work.
Genau, also wenn ich jetzt in München bin, genau, dann sind die beim Vater und der versorgt die super und ich konnte dann aufstehen und ja, mich voll ganz auf den Job konzentrieren.
Okay, dann machen wir mal den Tag, wenn du wirklich in München bist, also Hardcore Office Week eigentlich. Wann stehst du morgens auf?
Ja, leider immer so früh. Ich würde manchmal, glaube ich, so senil langsam, senile Bettflucht. Also ich stehe schon so, also so gegen 6 spätestens stehe ich meist schon auf.
Okay, und wie geht's dann los?
Ja, ich bin auch so ein Morgen-Energiemensch. Ich glaube, ich bin für manche Leute auch so unerträglich. Ich habe meine Energie eher morgens als abends.
Ich auch.
Also ja, ich bin dann sofort so auf Zack. Ich stehe auch auf und bin sofort da und alert und mache dann oft erstmal sofort E-Mails. Gucke ich, weil es natürlich durch dieses internationale Arbeiten dann oft auch was reingekommen ist. Bin auch sehr schnell dabei, mich fertig zu machen. Und Frühstück ist bei mir auch alles zacki-zacki. Also meist mache ich eine halbe Stunde oder Stunde erst zu Hause was, also E-Mails. Und dann gehe ich ins Büro.
Wann frühstückst du? Dazwischen dann?
Ja, dazwischen dann. Also es geht immer so, Frühstück und fertig machen ist schnell bei mir.
Was ist so ein typisches Anna-Sophie-Herken-Breakfast?
Ja, meistens so trockenes Müsli, irgendwie, weil ich vergessen habe, Obst zu kaufen.
Kaffeetyp oder nicht?
Ja, aber hallo. Weil ich habe jetzt Blaubeer-Tiefkühlware entdeckt.
Ah, sehr gut.
Das werde ich jetzt, seitdem ist jetzt ein bisschen besser geworden. Man kann jetzt auch Obst einfrieren.
Und dein Bürotag, der besteht dann erstmal erste Tageshälfte wahrscheinlich vor allem aus Meetings oder wie muss ich mir den vorstellen?
Ja, es sind dann viele Meetings. Also ich mache das natürlich so, dass wenn ich in München bin, habe ich eigentlich die ganze Zeit Meetings. Ne, weil ich dann ja in den Tagen im Homeoffice in Berlin zwar viel Videomeetings habe, aber wie gesagt, da bin ich dann freier.
Okay. Und ganzen Tag dann Meetings durchgeslottet oder auch mal zweite Tageshälfte ein bisschen anders gestrukturiert?
Nee, das ist schon durchgeslottet. Und dann auch meist abends noch.
Vielleicht denkst du gerade, was fragt der Nerd mich hier für komisches Zeug? Aber es ist ja manchmal interessant, gerade auch so Ernährung kennenzulernen, weil das macht ja auch was mit einem. Bist du jemand, der sozusagen so voll alles isst? Oder bist du Vegetarier, Veganer? Gibt es da irgendwie eine Ecke bei dir?
Also ich bin schon immer, oder was ich seit Teenagerzeit Vegetarier, aber nicht so richtig. Also eigentlich schon, aber ich esse ab und zu Hotdogs bei Ikea zum Entsetzen aller. Aber es ist immer so Heimatgefühl mit Schweden. Und also ab und zu mal Fleisch, aber nicht so richtig.
Okay, also Flexitarier, wie man, glaube ich, so nordisch sagt. Ne? Okay.
Genau.
Alles klar, okay. Also sind sozusagen die ganzen Essensgelegenheiten bei dir, wenn du jetzt in deinem Arbeitsumfeld im Süden bist, eher auch so ein Jobding, dass du da Connections knüpfst?
Ja, das versuche ich schon. Und das ist auch ein bisschen in der Kultur bei uns, ne? Dass so dieses zusammen Kaffee trinken und Mittagessen, ohne dass das jetzt irgendwie faul klingen soll. Also es ist nicht so, dass alle die ganze Zeit Kaffee trinken, aber das sind schon so ganz wichtige Punkte. Und gerade jetzt, weil wir alle weniger im Office sind, also das ist positiv. Ich glaube, so die soziale Freude übereinander ist größer geworden.
Hast du denn, wenn du in München bist, auch ein Privatleben? Oder ist da alles dem Job untergeordnet und in den Berlin-Wochen eher darauf?
Nee, ich habe da auch ein Privatleben. Viel Privatleben kommt aus dem Job auch. Leute, die ich über den Job kenne.
Wann hörst du denn abends auf zu arbeiten in München?
Na, das hängt davon ab. Da ich das, ich habe gesagt, auch viel mit den USA mache, meist dann, weiß ich nicht, also wenn ich jetzt abends nichts Privates mache, dann so gegen 11 oder so oder 10.
Du arbeitest bis abends um 11.
Ja, aber mit Pausen. Also das klingt jetzt schlimmer, als es ist. Also ich mache es dann von zu Hause und dann sind eben vielleicht noch US-E-Mails oder auch Meetings. Aber es ist, wie gesagt, es ist natürlich so diese Aufteilung, dadurch, dass ich dann eben diese paar Tage habe, wo ich dann auch die Kinder nicht habe, dass ich da schon versuche, besonders viel zu schaffen.
Kommt dann nach 11 noch ein Privatleben oder fällst du ins Bett und stehst morgens wieder nur für eine Arbeitswelt auf?
Dann falle ich tot um. Dann falle ich ins Bett.
Okay.
Aber wie gesagt, also das sind dann eigentlich sehr reiche Tage und mit viel Interaktion und Leuten. Insofern, ich fahre jetzt nicht unzufrieden ins Bett. Das ist so ganz.
Ich stelle mir das so vor, dass man da sehr viel Sozialkontakt hat, dass man sehr berauscht ins Bett fast eher fällt.
Ja, berauscht oder auch einfach so der Sucht in einem, wenn man so viel eindrückt und so viel Gespräche und so.
Es gibt ja so diesen komischen Effekt, dass man eigentlich total müde ist, aber auch gleichzeitig total aufgeputscht, ne? Weißt du, was ich meine?
Ja, genau. Wo man dann denkt, man ist so müde und plötzlich liegt man, dann kann ich einschlafen. Aber ich bin normalerweise, ich schlafe dann sofort ein und freue mich auf den Kaffee morgens.
Kontrastprogramm, du hast einen Berlin-Tag. Wann stehst du auf?
Ja, auch genauso. Ich stehe genauso auf und dann wecke ich die Kinder so gegen 6:30. Also da fokussiere ich mich dann meist auf die Kinder, bis die aus dem Haus sind. Das ist dann immer so, was ich 7:30, 7:45. Und dann mache ich meinen Computer an und fange dann an zu arbeiten.
Und dann same procedure, halbe Stunde E-Mails und dann Meeting-Marathon virtuell oder wie läuft's dann?
Ja, wobei ich in Berlin versuche auch mehr, also ich versuche dann schon ab und zu mir so Slots reinzulegen, wo ich dann einfach auch mal lesen kann oder ja, also München ist durchgetakteter.
Wie machst du es mit Mittagessen dann eigentlich? Sitzt du zu Hause oder gehst du raus? Also ich sage, das ist eine total banale Frage eigentlich, wo man denkt, warum verwenden wir da Airtime drauf? Aber ich finde, es macht so vieles, also so einen großen Unterschied, wenn du den ganzen Tag nur zu Hause sitzt und dir vielleicht was bringst und nie rauskommst zum Beispiel. Deswegen finde ich mal ganz spannend, wie Leute sich das auflösen.
Ich wohne ja hier in Berlin-Mitte, da wo man nur rausfallen muss und da gibt es lauter Sachen, wo man was essen kann. Ich versuche mittags mir was zu holen, habe aber auch jetzt in den letzten 2 Jahren leider horrende Lieferdienstrechnungen, die mich immer erschrecken, wenn ich dann so die Abrechnung sehe und denke, boah, also nicht nur wegen der Kosten, sondern auch wegen des, ist ja auch nicht so gesund, aber naja.
Wie machst du sowas, würde ich auch gerne mal wissen. Ich suche gerade auch im Business nach einem Tool, wie man mal vernünftig einen Cockpit kriegt für seine Ausgaben. Also muss ich mir sonst mal...
muss ich mal gucken. Ich versuche ja eher, wahrscheinlich gibt es das schon. Ich hätte mir überlegt, ich bräuchte so jemand, weil ich kann nicht kochen oder ich koche nicht gut. Gibt es so eine Dienstleistung, dass man irgendwie jemand sagen kann, die Kinder, der eine isst nicht grüne Sachen, der andere nicht rote und so weiter. Und dann kommt jemand und kocht einem für die ganze Woche? Das müsste es doch geben, oder?
Müsste man, glaube ich, fast eher eine Person anstellen, so Family Manager und so, da kenne ich das. Oder ansonsten wärst du halt bei HelloFresh oder sowas, ne?
Ja, aber das passt noch nicht so genau.
Hab gesehen, dass die jetzt mit Neil Patrick Harris werben. Ich frage mich, wie das zusammenpasst, aber dem gehe ich ein andermal auf die Spur.
Okay.
Hast du denn, wenn du in Berlin bist, so, also variiert es, dass du zum Beispiel sagst, erste Tageshälfte mache ich nur Meetings, zweite Tageshälfte arbeite ich konzentriert oder sowas? Hast du da so ein Regularium für dich?
Nee, aber ich bin totaler Morgenmensch. Also wenn ich irgendwie komplizierte Dinge über die nachdenken muss, versuche ich das immer vor 2 Uhr oder so zu machen.
Und wann hörst du in Berlin auf zu arbeiten?
Na, die Kinder kommen ja meist erst nachmittags aus der Schule. Dann versuche ich, dass die irgendwie kurz was essen und da die dann ihre Aktivitäten haben, weiß ich, das kann ich auch schwer sagen. Also es ist echt, ich arbeite auch meist bis 10 bin ich irgendwie erreichbar, aber unterbreche dann je nachdem, wie es mit den Kindern ist. Also ich habe natürlich meine Meetings, aber wenn ich jetzt weiß, was ich, meine Kinder kommen um 4 nach Hause, versuche ich dann eben eine halbe Stunde dann auch frei zu haben und ja, und vielleicht auch Termine hinzulegen, wo ich auch mal zwischendurch Fragen beantworten kann, der Kinder etc. Also es ist lockerer.
Hast du denn eigentlich Unterstützung? Also hast du zum Beispiel jemanden, irgendwie sowas wie eine Nanny oder Babysitter oder sowas, die Kids dann mal zum Fußball fahren oder zum Hockey oder solche Art?
Ich hatte es, als die Kleine war, hatte ich eine Nanny. Also wir hatten echt eine großartige Nanny, eigentlich seit, ja, von Anfang an, die bei uns war. Jetzt sind die alt genug, also das erleichtert es auch enorm. Und jetzt kommen die nach Hause und die wollen natürlich gar nicht mehr, dass ich die irgendwo hinfahre, weil ich so peinlich bin und uncool.
Echt?
Ja, oder wenn ich sie abhole, muss ich irgendwie um die Ecke warten.
Echt? Ja, kommt das wirklich so? Man hört es ja immer.
Ja, irgendwie. Ja. Das sind Väter nicht so uncool, aber ich bin uncool.
Okay,
ich finde mich gar nicht so uncool, aber okay, frag mal meine Kinder.
Schaffst du denn mit deiner Familie irgendwie relevant Zeit zu verbringen eigentlich? Erlaubt das dein Berufsleben, wenn du in Berlin bist auch?
Ja, am Wochenende in der Regel schon und abends. Also ich meine, die Kinder haben ja auch, also wenn die Eltern sind, die haben ja auch ihr Programm und oft ist es ja auch so, dass sie selber erst dann um 8 nach Hause kommen und dann abends machen wir eine halbe Stunde zusammen irgendwie quatschen, mal eine Serie gucken oder irgendwas machen.
Und wie ist es so mit Sport und Sozialleben? Wie kriegt man sowas unter? Hast du so eine Lösung für dich? Weil wenn ich Menschen wie dir, wenn ich mit denen rede, die sind ja immer geslottet, die haben immer viel zu tun und Zeit ist so das ärmste Gut, was solche Menschen haben. Wie ist es bei dir?
Ja, das ist echt so eine Einschränkung. Und das merke ich dann auch, wenn ich so mit Freundinnen, die andere Leben haben, also die freier sind in ihrem Alltag, da merke ich immer, wenn ich auch mit denen in Urlaub fahre, ne, dass diese am liebsten dann immer schon die 2 Wochen durchplanen, wo wir wann, wie, wo sind. Und ich merke dann so als Kontraprogramm, für mich ist, wenn ich nicht arbeite, so dass, wenn ich in Urlaub fahre, ich buche den Flug und das Hotel. Und für mich ist dann das Wichtigste eigentlich, keinen Plan zu haben. Und ich sehe das so als Kontrapunkt zu diesem durchgeslotteten Leben, ne? Was dazu führt, dass ich natürlich auch oft ein bisschen unorganisiert bin in meinem Urlaub. Aber ich finde das so das Schönste, morgens aufzustehen und zu denken, ich kann machen, wozu ich Lust habe und wann ich will. Und ich wache dann meist trotzdem früh auf und weiß ich nicht, aber so allein die so im Kopf zu haben, ich habe keinen Plan, keinen Termin, das finde ich großartig.
Ja, du und ich, wir waren ja auch gleichzeitig in New York und ich habe mich auch nicht getraut, dir ein Treffen vorzuschlagen, weil ich irgendwie dachte, wenn man mal weg ist, will man den Kopf frei haben. Und ich fand dann ganz lustig, wenn man sich dann geschrieben hat, hey, ich bin gerade hier auf dem One World Trade Center, was machst du? Ah, ich bin hier gerade in Brooklyn irgendwie im Secondhand Shop mit meiner Tochter irgendwie Klamotte gucken.
Ja, genau. Du warst doch irgendwie, warst du nicht eingesperrt da in dem, in dem Tower, ne?
Ja, der Fahrstuhl ging nicht mehr und dann kam man da nicht mehr runter und so. Das war ein bisschen lustig.
Ja, da hast du durchaus begegnen können.
Ja, und den Leuten wurde komisch. Das ist echt krass. Also an diesem Ort, wenn du da ganz oben bist und kommst nicht mehr runter, das hast du schon, ja. Hast du schon Anspannung gemerkt, ja. Also,
aber wart ihr lange oben eingesperrt, oder?
Ich würde sagen, so eine halbe bis dreiviertel Stunde. Ja, und dann musste man irgendwie so, dann ist man nicht mehr einen Fahrstuhl und die gefühlt 50 Etagen hochgefahren, sondern halt musste dreimal wechseln, so. Und wurde durch das Allerheiligste, durch die Hinterflure geführt, aber ist ja auch mal eine Erfahrung, ja. Aber sag mal, was ist denn bei dir eigentlich so der Faktor Freunde? Weil das finde ich was ich auch ganz oft beobachte. Es geht selbst mir so, und ich manage jetzt nicht irgendwie 400 Leute, dass man ja manchmal nicht mehr so Sozialleben gepflegt kriegt, dass man Menschen trifft, mit denen man irgendwie zur Schule gegangen ist oder so. Weißt du, was ich meine? So dieses Sozialleben. Ja. Wie kriegst du das hin?
Also ich würde sagen, dieser Aspekt Freunde ist bei mir extrem gut ausgeprägt. Ist mir auch total wichtig. Also das ist eher dann so Sport oder Hobbys zu kurz gekommen. Meine aller zwei besten Schulfreundinnen sind auch in Berlin. Also wir kennen uns ewig. Die sehe ich bestimmt 3-4 Mal im Monat. Also ich habe es eigentlich ganz gut geschafft, auch so meine Freundschaften so über die Kontinente aufrechtzuerhalten. Und treffe auch immer wieder neue Leute oder sind natürlich dann meist irgendwie auch Frauen, vielleicht in meiner Position, mit denen ich, wie ich sage, wirklich Freundschaften aufbaue. Und ich glaube, was die alle gemeinsam haben, ist, dass es Freundschaften sind, die auch viel Verständnis füreinander haben. Also wo dann auch niemand beleidigt ist, man dann doch absagt und wir uns dann auch mal treffen, auch wenn es einfach nur mal eine Stunde ist. Aber das sind sehr intensive Freundschaften und da bin ich echt auch extrem dankbar für.
Wie kommunizierst du denn eigentlich? Bist du eher so der WhatsApp-Typ oder der Sprachnachrichten-Typ oder der Anruf-Typ oder der E-Mail-Typ? Wie machst du das mit Freunden?
Also Anrufen und Video im Privaten ist gar nicht mein Ding. Und jetzt erst recht seit dieser ganzen Pandemie, weil ich so das Gefühl habe, ich klebe nur in irgendwelchen Videos und Calls. Das finde ich ganz schlimm. Nee, ich bin so der WhatsApp-Sprachnachrichten-Typ. Finden auch immer alle ganz schrecklich. Aber es liegt vielleicht auch daran, dass die Buchstaben immer kleiner werden auf dem Handy. Ich da immer so kryptische Nachrichten geschrieben habe eine Zeit lang.
Ja, okay, aber kann ich verstehen.
Wie die Teenager, die machen ja auch nur. Ich konnte es aber nicht verstehen, als sie damit anfingen. Ich dachte, was macht ihr da? Wieso ruft euch doch an? Aber jetzt bin ich genauso.
Ja, wenn die Form, also das Einzige, was ja daran nervig ist, dass man 30 Nachrichten untereinander sieht und weiß nicht, was in welcher passiert, ne? So, ach, das ist die, wo sie mich irgendwie mir den Weg zur Location beschreibt und.
Und du kannst nicht so spot on oder, genau, es gibt ja auch gesprächigere Nachrichten, wo du denkst, jetzt komm mal, und du kannst es schwer vorspulen.
Hast du eigentlich, wenn du mal an deine unterschiedlichen Berufsstationen jetzt so zurückdenkst, hast du so Unterschiede bemerkt, was es mit deiner Familie gemacht hat oder auch, du hast ja auch unterschiedliche Kulturen erlebt. Also vielleicht war ja Amerika manchmal auch eine ganz andere Führungskultur als jetzt zum Beispiel irgendwie hierzulande.
Schwer zu sagen, weil ich ja, seitdem ich jetzt meine Familie so bewusst habe, ja eher in der deutschen Kultur war. Also grundsätzlich bin ich sicherlich immer so eher, sag ich, im Ausland, in der amerikanischen Kultur habe ich mich sicherlich eher jetzt so von meiner Grundveranlagung aufgehobener gefühlt. Also gerade, weil ich vorhin meinte, da ist ja eher so dieses, oh, ich habe eine Idee, alle finden es erstmal toll. Oder jemand anders hat eine Idee und ich kann es erstmal toll finden. Das ist so sicherlich vom Spirit her. Ansonsten, was ich in Deutschland schwierig fand, also mit meiner jetzigen Position nicht mehr so, das war so diese Anwesenheitskultur und dieses totale Oldschool. Kannst dich vielleicht auch, ich meine, ich weiß nicht, ob du jemals so gearbeitet hast, aber ich hatte auch so deutsche Jobs, weißt du, wo dann immer so, wer ist zuerst im Office und wer am längsten. Und das fand ich so grauenvoll. War das echt, das hat mich so genervt. Das macht einen Impact.
Und während wir sprechen, hat man in Deutschland gerade wieder die Pflicht zur Zeiterfassung eingeführt, ne?
Ja, ja.
Nee, kann ich total verstehen, zumal es ja auch so gefühlte soziale Sanktionen nach sich bringt, ne? Der Erste, der geht und all sowas, das ist sehr unangenehm in der Tat.
Ja, das ist auch so, gerade wenn du natürlich immer noch ein Privatleben hast oder Familie, und das ist auch so unproduktiv. Und ich glaube, das ist so dieses, in Deutschland habe ich lange die Erfahrung gemacht, so dieses, das Input, ne? Es war immer so, wer am meisten Input liefert im Sinne von irgendwie, weiß ich, hinterm Platz sitzen, irgendwie treu am Bildschirm, E-Mail schreiben, das wird so als super Performance gesehen. Während ich natürlich da schon immer so was, ich dachte, mir ist es total egal, wo Leute was machen, solange der Output stimmt.
Ich war auch immer so. Ich erinnere mich, mein Investor damals bei meiner früheren Firma, der kam immer und meinte, Joel, hier bei unserer einen Firma XY, wenn der CTO da eine halbe Stunde länger bleibt, dann bleiben auch seine 5 Entwickler alle irgendwie eine halbe Stunde länger. Das sind dann 6 mal 30 Minuten, also 3 Stunden mehr gewonnene Produktivität, wo ich meinte, Alter, die gucken doch dann auch nur Facebook oder
YouTube.
Die gucken,
ja, oder Bundesliga oder, ja, also.
Und dafür sind sie am nächsten Tag unproduktiver und so weiter. Also, ja, ist grausig.
Also da hoffe ich echt, dass, jetzt hat sich so viel positiv verändert jetzt, dass das nicht zurückgeschraubt wird.
Ich muss aber auch sagen, als ich aus den USA kam, ich meine, es ist ja manchmal ein bisschen schade, das ist ja auch wirklich oberflächlich teilweise. Also ich weiß noch, ich habe echt ein bisschen gebraucht. Die kommen ja immer, hi, how are you? Und dann saß ich mal da und habe dann mal geantwortet, so ganz brav. Ja, danke schön, mir geht's gut. Wir sind heute ein bisschen müde aufgestanden, aber dies, aber das, aber jenes.
Den Schnupfen hat mein Kind.
Ja. Und dann hast du realisiert, das interessiert die halt überhaupt nicht. Du sollst einfach nur sagen, ja gut, und wie geht's dir? So, ja.
Klar, aber das ist natürlich auch die Form der Kommunikation, ne? Das ist so wie Hallo zu sagen.
Auf der anderen Seite weiß ich auch noch, ich kam dann wieder in Deutschland an, 6:30 oder 7 Uhr morgens am BER, stehe unten, wir wollen so in Richtung Zug, ich stehe mit meinen Koffern, meine Frau oben, und dann kommt so eine Familie an mir vorbei, hat irgendwie so 6 Koffer, schiebt die so Und ich gucke die an und ich wollte gerade ansetzen zu sagen, na, wo geht's hin? Und dachte dann so, nee, das ist noch American Style. Wenn du das hier fragst, dann sagt er, was geht denn dich das an? Ja, so.
Ja, Alter, was wollen Sie denn hier? Stimmt.
Naja. Ja. Aber was mich an den USA nochmal interessieren würde, hast du das auch so erlebt? Mir erzählen das Freunde immer, die teilweise in Firmen arbeiten, die großen US-Konzernen gehören, dass es da ganz strikte Regularien auch gibt in Bezug auf Gender. Also Elevator Rules ist zum Beispiel was mir untergekommen ist, dass ich von Firmen gehört habe, da dürfen Männer nicht im Fahrstuhl fahren, wenn eine Frau dazusteigen will oder eine Frau schon drin ist, dann müssen sie den nächsten kommen lassen. Ist das in den USA eigentlich echt so?
Also ich kann es jetzt nicht für die USA sagen. Ich habe das so nicht erlebt. Bin ja im Aufsichtsrat von einem US-Lebensversicherer oft und da haben wir das alles nicht.
Okay.
Es gibt sicherlich eine höhere Sensitivität dort, was ja per se auch erstmal nicht so schlecht ist. Aber nee, so dieses Übertriebene kenne ich so nicht.
Ich habe so ein paar Kandidaten. Ich weiß, das hat Jörg Reinbold mir auch mal erzählt, der 10 Jahre eBay-Chef war, dass er mal nachts einen Anruf bekommen hat. Er hätte 2 Kollegen, die hier wegen Diskriminierung irgendwie gerade ein Thema hätten. Dann meinte er, wer ist denn das? Und dann sagten die ja, der und der. Und dann, aber die sind doch total die netten, bodenständigen Menschen. Was haben die denn gemacht? Ja, die haben einer Frau die Tür aufgehalten und den Männern irgendwie nicht. Das ist so, was mir dann manchmal in dieser US-Kultur so, was ich so höre, wo ich denke, Wahnsinn. Ne?
Also ich kenne das so nicht. Spekulation, aber vielleicht ist es dann auch manchmal so ein bisschen, um diese übertriebenen Fälle auch so als Antimodell zu sehen. Also ich glaube, grundsätzlich war es sicherlich jetzt auch bei der Weltbank und so, da war früher eine Sensibilität für solche Themen. Also war ja, da waren ja nicht nur Frauen, da waren ja verschiedene Ethnien und wir waren ja so ein bunter Haufen, dass man da sicherlich guckt, dass man respektvoll miteinander umgeht und auch so diese ganzen unausgesprochenen Diskriminierungen, dass man da ein Gefühl für kriegt. Aber ich habe das mal eher positiv erlebt.
Ja, ich schweife total ab, aber ist ja auch gerade die Debatte, dass Ariel jetzt verfilmt wird und schwarz ist, ne? So, was ich voll cool finde, ehrlich gesagt, aber das ist faszinierend, was man dann manchmal noch so für Sachen mit sich rumträgt. Aber anyway, ich schweife jetzt wirklich ab. Zurück zu dir, vielleicht abschließend. Vielen, vielen Dank erstmal. Also ich glaube, das war ganz spannend mal zu erleben. Es wirkt bei dir nur mit so einer Leichtigkeit, das bestaune ich ja noch ein bisschen. So, nee, ich bin nicht Ellenbogen. Nee, ja, ich habe 2 Kinder, aber ich kriege das alles gewuppt. So, vielleicht kannst du ja nochmal so ganz nach hinten raus irgendwie sagen, wie schaffst du es, so eine Frohnatur zu sein und trotzdem so viel zu erreichen?
Ich überlege gerade, ob die Kausalität so rum ist oder andersrum. Ich weiß es nicht. Na, wie gesagt, ich glaube, was mir geholfen hat, ist, dass ich wirklich Spaß habe am Arbeiten, am Lernen. Also am Lernen. Und Lernen ist bei mir auch Arbeiten. Also, dass mir es immer Freude macht, was ich mache. Also, ich habe jetzt nie gewusst, ich muss jetzt das und das erreichen. Also, dass ich da, glaube ich, sehr flexibel bin. Ich glaube, das gibt mir vielleicht so eine gewisse Leichtigkeit. Also, dass ich so dachte, ich habe ja auch Sachen, ich bin ja manchmal auch den Weg Nummer A gegangen und der ging nicht, dann musste ich auf B umsatteln. Und vielleicht ist das eine Leichtigkeit, wenn ich dann dachte, ach, B war ja auch ganz schön und nicht jetzt das Gefühl habe, ich habe A nicht geschafft. Also ich glaube, so eine gewisse Aufgeschlossenheit. Und eigentlich sehe ich das auch alles als was mir irgendwie, wo ich immer denke, ach, das macht ja alles Spaß und ich lerne was. Und da gibt es trotzdem blöde Tage und blöde Erfahrungen. Aber wenn man das so in Kontext packt, finde ich das immer alles so eigentlich eher ganz positiv.
Musst du dich eigentlich auch anstrengen, deinen Kindern sowas beizubringen oder so Wertemodelle? Weil, was mich ja zum Beispiel manchmal beschäftigt, ich habe vor kurzem mal einen Podcast mit einem Bekannten gemacht, der ist halt so, weiß ich nicht, 150-facher Millionär und dann haben wir so drüber geredet, was schenkt man seinen Kindern so? Kauft der teure Sachen oder müssen die sich das selber kaufen zum Beispiel? Und das bleibt ja in deiner Rolle nicht aus. Du hast ja auch eine gewisse Visibilität im Beruf. Dir wird jetzt wirtschaftlich nicht ganz schlecht gehen. Du hast aber auch viel Zeit, die du auf die Arbeit verwendest, bist manchmal vielleicht nicht für die Familie da. Musst du dann für dich auch so ein Korrektiv schaffen, wie du mit deinen Kindern redest, dass du denen alles erklärst, was bei dir so passiert? Oder wuppt sich das bei dir auch so simpel zusammen, wie bei dir gefühlt alles?
Du meinst, was passiert Beruf? Wie mein Leben, was ich arbeite oder was?
Ja, ich finde, da kommen ja so verschiedene Sachen zusammen. Also ich finde, das eine ist so Werte vermitteln, also worauf kommt es an im Umgang mit anderen. Das andere ist Umgang mit Geld, finde ich auch irgendwie was Wichtiges, was ja quasi sogar dein Beruf ist. Und dann halt auch so, Mama hat oft keine Zeit für dich, hat dich aber trotzdem lieb, jetzt mal flapsig gesagt. Ja.
Also mit den Werten, ich glaube, das habe ich von Anfang, weil mir das, vielleicht gebe ich da dann irgendwie auch so weiter, wie ich es erlebt habe. Also ich glaube, da habe ich von Anfang an oder haben wir von Anfang an darauf geachtet, in der Familie auch viel drüber zu sprechen. Also dieses, es fängt dann ja in der Kita und so an, ne? Dieses, dass man, was ich, nett zu anderen ist, niemand hänselt, so die Basics, aber die sind ja wichtig, oder? Ganz wichtig, ne? Wie bin ich zu anderen Menschen und auch so dieses Bewusstsein, also wie gut es uns geht und so. Wobei, ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber als Kind erinnere ich mich auch, wie man dann teilweise denkt, ja, ja, und wenn dich hinhört, so lass die Mama mal quatschen. Aber trotzdem ist es ein Riesenthema und mit dem Geld, ja, es ist gar nicht so einfach, ne? Also ich gucke da schon drauf, dass meine Kinder nicht immer das irgendwie das Tollste, Neueste, Größte haben und auch lernen, was das bedeutet. Trotzdem, wir haben darüber gesprochen, verreisen wir viel oder so. Also da versuche ich auch immer ein Gefühl dafür zu schaffen, dass es nicht normal ist. Ob das ankommt, kann ich so nicht sagen. Und mit dem viel Arbeiten, Ich rede da viel mit meinen Kindern drüber. Ich frage die auch immer ganz ehrlich. Sag immer, Mann, würdet ihr gerne, dass ich mehr da bin jetzt oder so? Und die sagen immer, Lüdi, also die, ich glaube, die kennen, ja, also, genau, die waren ja sowieso nicht. Jetzt ist auch so ein doofes Alter. Jetzt sind sie froh, wenn ich weg bin. Aber ich glaube, dadurch, dass sie das nie anders kannten, und ich hatte ja auch eine berufstätige Mutter. Also wenn man das nicht anders kennt, das war nie ein Thema. Und es hat mir ja auch immer Spaß gemacht. Also ich bin ja nicht nach Hause gekommen und gesagt, oh, der blöde Job oder so. Ich habe das ja, ich glaube, wenn die dann merken, dass man da irgendwie so ganz bei sich ist, ist das auch kein Thema.
Ja, ist vielleicht auch so eine Altersgeschichte. Ich habe neulich meinem Sohn gefragt, wie findest du mich eigentlich so als Papa? Dann hat er mir so 5 positive Eigenschaften aufgezählt. Er meinte, da gibt's doch was ich blöd mache. Ja, du spielst mit mir zu wenig Playmobil. Ja, so.
Ja, okay. Ja, stimmt. Aber das ist ja, wenn die kleiner sind, kann man das noch. Also ich habe dann auch so das Feedback, mit mir kann man gut vom Fernseher kuscheln. Da dachte ich, naja, okay. Aber immerhin.
Ja, aber lieber die Sachen sozusagen mit Überzeugung und mit Liebe machen und daran Spaß haben und sich nicht in Sachen reinquälen. Ne?
Ja.
Na gut, Anna, es war mir ein Vergnügen. Vielen, vielen Dank für das Eintauchen in deine Welt. Bleib gesund und wir sehen uns bestimmt hier bald mal wieder.
Ja, danke, habe mich total gefreut und vielen Dank. Bis bald.
Ciao, ciao.
Ja, tschüss.
Danke fürs Zuhören beim Digital Kompakt Podcast. Du merkst, hier ziehst du massig Wissen für dich und dein Unternehmen heraus. Wenn du mit uns noch erfolgreicher werden möchtest, abonniere uns auf den gängigen Podcast-Plattformen. Und hey, je größer wir werden, desto mehr Menschen können wir helfen. Also erzähl doch auch deinen Kolleginnen und Kollegen von uns. Bis zum nächsten Mal.